2. Könige, Kapitel 20. Zu der Zeit ward Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, beschicke dein Haus, denn du wirst sterben und nicht leben bleiben. Er aber wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir treulich gewandelt habe und mit rechtschaffenem Herzen und habe getan, was dir wohlgefällt. Und Hiskia weinte siehe. Da aber Jesaja noch nicht zur Stadt halb hinausgegangen war, kam des Herrn Wort zu ihm und sprach: Kehre um und sage Hiskia, dem Fürsten meines Volks, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich gesund machen. Am dritten Tage wirst du hinauf in das Haus des Herrn gehen. Und 6a. Und will 15 Jahre zu deinem Leben tun. Soweit. Das Gebetsleben des Hiskia enthält erstens eine große und gewaltige Herausforderung aber auch zweitens eine klare, deutliche und furchtbare Warnung für uns Christen in der heutigen Zeit. Ich möchte erst über diese zwei Punkte etwas sagen und bitte Sie, dass Sie ganz andächtig nun hören und nicht schlafen. Dies ist nun ein Bibelstudium, nicht nur ein Vortrag. Ich möchte, dass Sie mit mir genau dieses anschauen. Die große und gewaltige Herausforderung, im Englischen ein Challenge für uns Christen, das Gebetsleben des Hiskia. Wir haben nun nicht Zeit, um einige Verse aus dem 19. Kapitel zu lesen. Aber nun müssen wir zurückgreifen. Im 19. Kapitel, vom 9. Vers, lesen wir von dem Sanherib, der seine Boten sandte zu dem Hiskia und ließ ihm sagen: So sagt den Hiskia, Vers 10, dem König Judas: Lass dich deinen Gott nicht betrügen, auf den du dich verlässest und sprichst: Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Siehe, du hast gehört, wie die Könige von Assyrien getan haben allen Landen und sie verbannt, und du solltest errettet werden? Haben der Heiden Götter auch sie errettet, welche meine Väter haben verderbt, Gosan, Haran, Rezef und die Kinder Edens, die zu Telassa waren? Wo ist der König zu Hamat? Der König zu Arpad, der König des Stadzera, Sepharfaim und von Hena und Iva. Und da Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause Gottes und breitete ihn aus vor den Herrn und betete vor dem Herrn und sprach: Herr Gott Israels, der du über den Cherubim sitzest, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Herr, neige deine Ohren und höre und tue deine Augen auf und siehe und höre die Worte Sanheribs. Der Herr gesandt hat, Hohn zu sprechen dem lebendigen Gott. Und durch dieses Gebet hat der Herr die ganze Geschichte Israels verwandelt, umgewandelt, ihnen Sieg geschenkt. Der Feind musste fliehen. Israel konnte nicht vor diesen, hatte keine Macht, vor dieser Macht des Feindes zu bestehen. Und durch das Gebet dieses Mannes, der Fürst von Israel, wurde der Feind vertrieben. Solches gibt es tatsächlich. Es hat in der Vergangenheit Menschen gegeben, die gebetet haben, da wurde die ganze Geschichte verändert. Die in der größten Not waren, in Zeiten, wo sie sich bewusst waren, nun wird der Feind uns verschlingen. Wir sind dem Feind ausgeliefert. Und wegen das Gebet eine Person hat Gott alles verändert. Solche Menschen brauchen wir heute. Darum sage ich, wenn wir von dem Gebetsleben dieses Mannes lesen, ist es eine große Herausforderung. Ha, wir können viel sprechen, können auch gut predigen. Das taucht alles nicht, wenn wir nicht mit Gott reden können. Das ist an erster Stelle. Ein Prediger, der nicht beten kann, soll schweigen. Er macht nur einen großen Lärm. Menschen, die nicht beten können, keine Vollmacht haben im Gebet, den Arm Gottes bewegen können durchs Gebet, dessen Leben taucht nicht, trotz allen frommen Schein. Da haben wir Autorität nötig. Die lieben Frauen sollen ihre Männer nicht beherrschen, sondern sie sollen auf den Knien gehen und mit Gott reden können. Dann richten sie mir aus. Dann werden sie uns nicht zum Fluch, sondern zum Segen. Dass die Kinder und die Jugend heute so ist, ist wegen die Mütter, die sie geboren haben. Natürlich der Vater auch, aber der hat die Mütter, die Kinder nicht getragen wie die Mutter. In Afrika sind wir sehr primitiv und platt und sagen, die sind von der Mutter ernährt worden, haben die Milch der Mutter getrunken und sagen, Mütter, was gibt ihr euren Kindern zu trinken? Das ist nicht nur leiblich, sondern auch geistlich. Sehr oft ist der Vater weg und die Kinder sind mit der Mutter zu Hause. Der Einfluss einer Mutter ist unendlich groß. Aber schauen Sie sich die Jugend an. Da muss jede Mutter sich schämen. Damit sage ich nicht, dass der Vater unschuldig ist. Gott sucht die Sünde der Väter heim, bis ins dritte und vierte Glied. Aber die Wahrheit besteht, dass es so ist. Was wir heute brauchen, sind nicht Menschen, die mit den Lippen klatschen, sondern die beten können. Nicht die viel reden können in der Öffentlichkeit und afterreden, sondern die ins Kämmerlein gehen können und mit Gott reden. Die brauchen wir. In Zeiten der Erweckung erlebt man das. Wissen Sie, dass wir, als die Erweckung begann, Helden hatten? Ich nenne sie Helden, trotzdem sie kleine Kinder waren. Zum Beispiel zwei kleine Jungs, Buben, die gingen zur Schule. Wenn sie von der Schule zurückkamen, taten sie schnell ihre Arbeit, oft nicht erst die Arbeit, sondern kamen zusammen und beteten. Und worüber sie beteten, die beteten erst. Und wenn sie gebetet hatten, dann schrieben sie nieder, worüber sie gebetet hatten. Sie schrieben nicht erst nieder und dann beteten sie. Sie ließen sich auch vom Geiste Gottes treiben im Gebet. Wir erwarten, dass wenn ein Mann auf der Kanzel steht, dass er geleitet wird vom Heiligen Geist. Und so müssen wir auch in unseren Gebeten geleitet werden vom Heiligen Geist. Und nicht einfach ein totes Gebet. Das wurde ihm eine Person betet in einer Gebetsstunde, dann weiß man, oh, wenn Frauen sowieso betet, oder Herr sowieso, dann beginnt er im Osten und geht durch den Westen. Und dann wissen wir, wenn er dieses Gebet gebetet hat, dann folgt das. Und wenn er so viel gebetet hat, ja, dann dauert es noch 10 Minuten. Man weiß die Stationen überall, wo er herumfährt. Und wenn die nächste, oh, du fängst die wieder an. Und dann weiß, kann man schon den Voraus sagen. Das kann man machen, wenn man eine Maschine ist. Aber wenn Gebete geführt und geleitet werden vom Geiste Gottes, dann kann es auch anders sein. Nicht immer so. Diese zwei jungen Männer besuchten die Schule, nicht einmal die Hochschule. Und wenn sie gebetet hatten, dann erinnerten sie sich daran, worüber haben wir gebetet? Und dann schrieben sie es nieder. Und dann gingen sie in die Versammlung mit ihrem Zettel. Wir haben gebetet für den, dass er in die Versammlung kommt, da sitzt er. Wir haben gebetet für die Frau, da ist die. Und nach der Versammlung blieben sie zurück und schauten, wer sich bekehrt und sein Leben bereinigt. Und dann sagten sie, das ist in Erfüllung gegangen, das ist das, das ist das. Trotzdem sie junge Teenagers waren, waren sie wie Fürsten mit Gott im Gebet. Die zwei kleinen Buben haben das Werk getragen, kleine schwarze Jungs. Die Vollmacht hatten im Gebet. Die Menschen herbeteten, die Menschen zur Bekehrung beteten. Ich weiß von anderen, die beteten. Wie oft ist es nicht geschehen, dass wenn gebetet wurde, dann merkte ich mir, wofür sie gebetet hatten. Und ich wusste, dass die Menschen, für die sie beten, die werden noch am selben Tag kommen. Und das geschah einfach haarfein. Eines Tages kamen drei Männer 120 Kilometer entfernt von dem Ort, wo wir waren. Sie sagten, wir wollen unser Leben mit Gott ins Reine bringen. Ich sagte, dann kommen Sie mit mir, wir gehen zu einem Raum. Wir gingen zum Raum und vor dem ich die Tür öffnete, da hörte ich jemand beten. Und die Person, die dort auf den Knien war, wo kein Fenster war, die nicht sehen konnte, als wir draußen standen, hörten wir, wie sie, diese Person, betete für diese drei Menschen. Und mit Gott rang, dass die doch hindurchbrechen werden, als wir standen. Während sie betete, sagte ich, hört ihr dieses? Hört ihr das? Manches ist ja ein Märchen, aber in Erweckungszeiten erlebt man solche Sachen. Dass Menschen Vollmacht haben im Gebet, die beten und bewegen den Arm Gottes. Das brauchen wir. Gott sei Dank, dazu ist keine zu jung, keine zu alt. Kann von anderen Erweckungen reden, auf den Hebriden. Alte Frauen in den 80er Jahren, zwei alte Frauen, haben gebetet, dass der Geist Gottes wirkte und Erweckung ausbrach. Gott sei Dank, dass es so etwas gibt. Es ist nur schade, wenn das geschieht und geschieht so weit weg und nicht unter uns stattfindet. Wir können die Wichtigkeit des Gebetes nicht genug anrühren. Aber es nützt auch nichts, ein frommes Wortenspiel, wenn wir nur darüber reden und es keine Wirklichkeit ist in unserer Mitte. Und wir sehen die Wichtigkeit und die Größe und die Kraft des Gebetes auch im Leben dieses Gottesmannes, der Hiskia hieß, der König Israels, der Fürst Israels, der beten konnte und Gott erhörte. Das war nun der erste Punkt, diese gewaltige Herausforderung an uns alle, die wir heute Abend hier sind. Der zweite Punkt, die klare, deutliche, ernste Warnung für uns, die wir beten in der heutigen Zeit. Und nun kommen wir zu unserem Text. Diese Geschichte ist uns wohl sehr, sehr gut bekannt. Manche staunen darüber. Wir sagen, das ist etwas Fantastisches, etwas Wunderbares. Der Hiskia, dem wurde der Prophet gesandt von Gott: Bestelle dein Haus, beschicke dein Haus, du wirst sterben und nicht leben bleiben. Und als der Mann Gottes, der Prophet Jesaja, davon lief, da betete, wandte dieser Mann sein Antlitz zur Wand, betete zum Herrn und sprach, und Hiskia weinte sehr. Leider ist er nicht hier. Wenn ich ihn mit ihm wäre, hätte ich ihn gefragt, Hiskia, warum hast du geweint? Warum? Was hat dich dazu bewegt? Für uns Christen ist ja der Tod Gewinn. Sollte uns nicht zum Weinen bringen. Die Fahrt nach Hause ist immer die schönste. Das erste Mal, als ich in Europa war und wieder ins Flugzeug saß, habe ich den lieben Gott gedankt. Und bis jetzt noch, jedes Mal, wenn ich im Flugzeug sitze, dann danke ich Gott, es geht nach Haus. Sagt so, jetzt werde ich meinen Vater wiedersehen. Jetzt werde ich meine Mutter wiedersehen. Ich liebte die und ehrte die. Ich hatte ja gelernt, was es heißt, Vater und Mutter zu verlassen. Aber nur der, der seine Lieben auf den Altar Gottes gelegt hat, der sie sozusagen geopfert hat, weiß, was wahre Liebe ist. Wer das noch nicht getan hat, wer seine Frau noch nicht auf den Altar gelegt hat und seine Kinder, der weiß nicht, was göttliche Liebe ist. Der liebt sie mit einer Menschenliebe. Die göttliche Liebe ist eine Liebe aus dem Tod. Muss man erst sterben. Wer das noch nicht erlebt hat, der noch nicht seine Kinder verloren hat und seine Frau und sein eigen Leben, der weiß, kann sie nicht lieben, wie Gott liebt. Der liebt sie in einer Menschenart und Weise. Menschliche Art und Weise, nicht in eine göttliche. Die Fahrt nach Haus ist die schönste Fahrt. Zum ewigen Vaterhaus, keine Reise wie die. Das wird der herrlichste Tag sein meines Lebens. Wenn ich ihn von Angesicht zu Angesicht schauen kann, was diesen lieben Mann bewegt hat, so ängstlich, so sehr zu weinen, weiß ich nicht. Ich tadle ihn auch nicht dafür. Ich frage, stelle nur die Frage. Nun, Jesaja war noch nicht weit weg. Da sagte Gott, Jesaja, geh zurück, sagte man, ich habe sein Gebet gehört, seine Tränen. 15 Jahre setze ich dazu. Es war Herrlichkeit. Herrlichkeit. eine Gebetserhörung. Etwas Wunderbares. Aber liebe Freunde, lasst uns nicht aufhören. Wir müssen die Sache im Lichte der Ewigkeit sehen. Wir können alle nun Halleluja ausrufen und Amen und sagen, wunderbar, das ist etwas Wunderbares. Ist Wunderbares. Aber hören wir mal auf, um einfach einen Lärm zu machen, werden wir stille, schauen wir uns diese Sache genau an. Und dann sind wir schockiert. Sehr oft erlebt man etwas oder begegnet einem etwas und man weiß nicht, ist dies gut oder böse. Ja, dies ist natürlich selbstverständlich gut, sonst hätte Gott es ja nicht erhört. Ja, da machen wir keinen Kurzschluss. Sagen wir nicht ja, sagen wir nicht nein, wir betrachten erst die ganze Sache. Und wenn wir uns dies genau angeschaut haben, dann werden wir vielleicht mehr Weisheit haben und mehr Licht, vor dem wir etwas sagen. Dieser Mann lebte denn noch 15 Jahre. Soll ich Ihnen was sagen? Ich sage, Hiskia, wärst du doch gestorben. Hätte Gott doch geschenkt, dass er dein Gebet nicht erhört hat. Wieso? Warum? Gott hat doch nicht Böses gemeint. Nein, er hat nicht Böses gemeint. Aber nun werden wir uns die Frucht des Baumes anschauen. Die Frucht dieses Wunde, der Heilung. Lasst uns die Frucht betrachten. Ein Baum erkennt man an seiner Frucht. Und wenn man nicht weiß, ist dies gut oder böse, dann muss man stille stehen und sagen, lasst uns mal nun sehen, was die Frucht sein wird von diesem. Und die Frucht wird bezeugen, ob es gut war oder nicht, lehrt der Herr Jesus uns sogar selbst. Sagt, wenn sie zu euch kommen, im Schafskleid, schaut die Frucht an, es könnte ein reißender Wolf sein. Hiskia wurde gesund. Nachdem er gesund worden ist, hörte der Fürst, der König zu Babel, dass Hiskia von seiner Krankheit geheilt war. Was tat der liebe Gott? Der liebe Gott sandte Botschaften durch den Fürsten oder die Fürsten in Babel, in Babylon, nicht Babel, Entschuldigung, Babylon. Ist doch auf Deutsch Babylon. Babylon. Von Babylon zu dem König Hiskia und mit Geschenken beschenkten ihn und sagten ihm, dass sie sich so freuten, dass er gesund geworden wäre. Dann lesen wir was ganz Seltenes, Seltsames. Gott sandte Botschafte. Wir sagen nein, die Fürsten aus Babylon sandten die. Aber Gott gebrauchte die. Oft sehen wir nur den Menschen und sehen nicht Gott. Zum Beispiel wie der Josef mit seinen Brüdern. Da sehen wir die Brüder, die ihn hassten, voll Neides. Aber Josef sah Gott in dieser Sache. Und als sie sich vor ihm fürchteten in Ägypten und sagten, das ist unser Bruder, nun wird er sich rächen und uns töten. Da sagt der Brüder, fürchtet euch nicht. Ihr habt es nicht getan, Gott hat es getan. Er sah die Hand Gottes in allem. Darum war da keine Bitterkeit. Darum konnte er das umarmen. Darum konnte er Gott dafür danken. Darum wusste er, dass alles ihm zum Besten dient. Denn er wusste, dass alles in den Händen Gottes war. Und wenn es auch seine Kollegen waren oder seine eigenen Brüder, voll Neid und Hass und Bitterkeit, die Mörder waren, ihn in die Grube warfen, ihn verkauften, sagte, das sind nicht sie, das ist Gott. Das hat Josef in seine Schule gelernt, in der Gottesschule. Und als er seinem besten Freund sagt, du, geh zu dem Pharao, sag ihm, dass ich unschuldig hier bin im Gefängnis. Das war die Hure, die mich wollte. Ich wollte sie nicht. Da Da sagt er, gut, das sage ich dem Pharao, und er geht und vergisst dem Josef. 2 Jahre lang muss er noch ins Gefängnis büßen. Aber er erkannte die Hand Gottes und sagt, das seid nicht ihr, das ist Gott. Das ist Gott. Mein Leben ist nicht in den Händen meiner Feinde, sondern in Gottes Hand. Er macht mit mir, wie er will. Sehen Sie nun die Sünde und das Verbrechen der Menschen, die murren und klagen und nie zufrieden sind und immer nörgeln, weil alles verkehrt geht? Sie sind in verkehrten Händen. Werden Sie wach und erkennen Sie, dass Gott über alles steht und dass kein Haar vom Haupt fällt ohne ihn. Gott sandte diese Botschaften, Hiskia zu versuchen, damit kund würde, was in seinem Herzen war. Und gleich nach seiner Heilung versündigte sich dieser Fürst Israels. In einem anderen Buch im Alten Testament lesen wir, dass sein Herz sich erhob oder überhob. Er wurde stolz, hoffärtig. Vielleicht wegen sein kraftvolles Gebet. Wir Menschen, wir werden ja stolz über jedes Ding. Vielleicht deswegen, weil er Vollmacht hatte und Autorität auf den Knien, wurde er stolz. Verflucht der Hochmut für Zeit und Ewigkeit. Wenn es einen Fluch gibt, dann ist es der Hochmut unter dem Volke Gottes. Was ist der Mensch? Ich sage Menschen, werdet nicht hochmütig. Gedenke, woher du kommst. Gedenke an deinen Mist, an deinen Dreck. Gedenke an deine Hurerei. Gedenke an deinen Ungehorsam, wo du herkommst. Vergesst das nicht. Und das wird dem Menschen vielleicht helfen, dass er nicht hochmütig wird. Wir haben keinen Grund, hochmütig zu sein. Alles, was wir sind, sind wir durch die Gnade Gottes. Und haben nichts aus uns selbst, haben nichts als Zorn und die Hölle verdient und haben kein Recht, je einen Schein des Hochmuts zu haben. Dann kommt der Teufel herein. Und Hochmut kommt vor den Fall. Wer gefallen ist, können Sie wissen, der war vor dem hochmütig. Und gewöhnlich fallen sie mit Frauen, Hurerei. Und das ist eine schlechte Sünde für die Christen. Das ist eine gräuliche Sache. Und das kommt nach Hochmut. Hochmut kommt nach dem Fall. Das sind Zwillinge. Hochmut und Fall. Wenn sie fallen wollen, werden sie hochmütig. Das ist unzertrennlich. Das kann man nicht trennen. Und dieser Hiskia wurde hochmütig. Sein Herz erhob sich. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht hat er selber gestaunt über die Vollmacht seiner Gebete. Sagte, ja, schaut mal hin, was Gott durch mich schaffen kann. Und dann eine Katastrophe nach der anderen. Ein Fluch nach dem anderen in seinem Leben. Ich werde Ihnen wenigstens 12 Sachen aus dem Leben Hiskias nennen in diesen 15 Jahren. Und dann überlasse ich es Ihnen. Sie können entscheiden, ob das gut war, dass er geheilt worden ist oder nicht. Als er gesündigt hat, er hat diese Botschaft empfangen, in sein ganzes Haus Gold und Silber gezeigt, alles, seinen ganzen Reichtum und so weiter. Kaum waren die weg, da war der Prophet Gottes da. Hiskia, wer war in deinem Haus? Oh ja, das waren die Botschafter aus Babylon. Was haben sie da gemacht in deinem Haus? Was hast du ihnen gezeigt? Ich habe ihnen durch das ganze Haus genommen, jedes Zimmer, meinen Reichtum gezeigt. Alles, was meine Väter gesammelt hatten. Und der Mann Gottes sagte, der Prophet Gottes, alles, was du diesen Männern gezeigt hast, wird von dir genommen werden. Du wirst alles verlieren. Alles wird genommen nach Babylon. Sogar deine Kinder werden von dir genommen werden. Und die werden Kämmerer sein im Palast des Königs zu Babylon. Und Sie wissen, was ein Kämmerer ist, ein Kastrierte, ein Ochse. Gott hat dafür gesorgt, dass da keine Generationen mehr kamen. Schluss gemacht mit seinen Nachkommen. Gott hat gesagt, Hiskia, ich mache Schluss, da wird ein Strich gezogen in der Zukunft. Deinetwegen. Alles, was du hast, die Zeit wird anbrechen, wenn das Maß voll ist, und dann geht alles weg. Er beugte sich wegen seinen Hochmut. Gott sagt, gut, denn zu deiner Lebzeit werde ich dir gnädig sein, aber danach. Nun möchte ich nur etwas anrühren. Sie werden alles, was deine Väter gesammelt haben, wird gen Babel weggeführt werden. Das ist das Erste, der erste Fluch. Der zweite Fluch, die Kinder, die du zeugen wirst, wird man von dir nehmen. Sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs zu Babel. Sie werden dort Sklaven sein, diene den heidnischen König mit königlichem Blut in ihren Adern, geboren von dem Fürsten Israels. Drittens, Kapitel 20, Vers 2. Hiskia. Nun kommen wir denn weiter, nicht zu dem Hiskia, aber zu dem Sohn des Hiskia. Nachdem Hiskia gestorben war, kam sein Sohn auf den Thron. Dieser Mann regierte 55 Jahre. Gehen Sie mal durch die Bibel durch und suchen Sie nach einem, der länger regiert hat. Dieser Mann hat 55 Jahre regiert. Selten, dass so ein König so lange regiert. Ich glaube, wir hatten einen König in Swasiland, der etwas länger regiert hat, wenn ich mich nicht irre. Aber 55 Jahre ist eine lange Zeit. 55 Jahre! Und lieben Freunde, ich möchte von ihm sagen, dass er ein sogenannter Teufel war. Der Sohn des Hiskia, den er geboren hat in diesen 15 Jahren. Von diesem Sohn heißt es, er tat, was dem Herrn übel gefiel. Die Gräueltaten, das Schlechte, das führte er ein. Er baute wieder Höhen, die sein Vater zerstört hatte. Er richtete Baal, Altäre auf. Der Vater Hiskia hat alle die Altäre Baals und die Höhen niedergebrochen, zerstört. Und sein Sohn, der auf seinem Thron sein Nachfolger war, der hat alles, was der Vater gut gemacht hat, ungut gemacht. Die Altäre des Baals, die er zerbrochen hat, die hat der Sohn wieder aufgebaut und in den Tempel Gottes, wo Gottes Name wohnen sollte. Fünftens, er machte ein Aschera-Bild wie Ahab, der gottlose König, der Mann der Isabels. Was der gottlose Mann gemacht hat, Ahab, das machte der Sohn Hiskias, der in diesen 15 Jahren geboren war. Er machte ein Aschera-Bild. Sechster Fluch. Er betete die Sterne, Mond und Sonne an, das ganze Heer des Himmels und diente ihnen. Er führte das, was heute in den Zeitungen auch hier in Europa geht, wenn Mensch nach den Sternen lebt. Das sind Götzendiener. Sein Fluch und verflucht ist der diese dient. Es sei denn, dass er sich bekehrt und zu dem kommt, der am Kreuz hängt und der Fluch ein Fluch geworden ist. Nur durch den Fluch wird dieser Fluch beseitigt. Hiskias Sohn, der 55 Jahre regierte, diente das Himmelstier, die Sterne, Mond und Sonne. Der Sohn war von dem, der ein Fürst war, durch seine Gebete und in seinem Gebetsleben. Siebter Fluch, er baute diese Altäre im Hause des Herrn. Kann man sich so etwas vorstellen? Im Hause, im Tempel des Herrn, da baute er diese heidnischen, gottlosen Altäre. Und führte den Götzendienst ein, da wo der Name Gottes regieren sollte und kundgemacht werden sollte. Da, wo Gott seinen Namen offenbart, da führte er dieses ein. Achtens, er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen. Wir in Afrika wissen, was das bedeutet. Da werden die Söhne den Teufeln, den Geistern geopfert. Da ist auch Zaubereisünde mit verbunden. Sein Sohn, sein Hiskias Enkelkind wurde dem Teufel gewidmet. Den Teufeln geweiht, durchs Feuer gegangen, durchs Höllenfeuer, dass das höllische Feuer das Kind durchdrang. Kann man sich etwas Böseres denken oder vorstellen? Neuntens, er achtete auf Vogelgeschrei und Zeichen und hielt Wahrsage, Zeichendeute, und tat das viel, den Herrn zu erzürnen. 55 Jahre lang. Da hat er nichts mit Gott zu tun, war ein gottloser Mann. Hexen, Zauberer waren obendran. Und er tat das viel, den Herrn zu erzürnen. Ich weiß nicht, ob Hiskia nach seinem Tod wohl geschaut hat, gesehen hat, was hier auf Erden anging. Ich möchte ihn heute die Frage stellen, wenn er es hören könnte. Ich rede nicht mit den Toten. Ich rede wie ein Narr, so dass es ihnen klar wird, was ich sage. Hiskia, sage mir, war das gut, dass du so geweint hast? Warum wolltest du nicht sterben? Hast dich darüber gefreut, dass du geheilt warst? Und das hat dir genügt? Und was war die Frucht? Und wer im Himmel ist, glaube ich, dass er am Tage des Gerichts sagen wird, oh Herr, verzeihe mir, ich war kurzsichtig, ich war blind, ich hatte eigene Interesse. Bei mir ging es um meine Heilung und nicht um den Willen Gottes. Das rede ich, trotzdem wir ein Spital haben, wo Menschen tagtäglich geheilt werden. Aber das Spital wäre verflucht, wenn dieses, was ich Ihnen sagte, nicht darüber steht. Und nur eines gilt, nicht, dass der Mensch geheilt wird, sondern dass der Wille Gottes in Erfüllung geht. Darum geht es. Zehntens, der zehnte Fluch, denken Sie sich, alle diese Flüche, die gekommen sind, durch eine Heilung. Und so kurzsichtig können wir sagen, wunderbar. Der Herr erhört Gebet. Das ist noch kein Punkt, kein Schlusspunkt. Das Lied ist noch nicht zu Ende. Wir wollen die Frucht sehen. 10. Er verführte das Volk Israel, dass sie Ärger taten, denn die Heiden. Dieser Mann, der in diesen 15 Jahren geboren ist, verführte das ganze Volk Israel, dass sie Ärger taten, dass sie mehr sündigten als die Heiden. Kann man sich solches denken und vorstellen? Der elfte Fluch, Manasse, dieser Sohn Hiskias, der vergoss viel unschuldiges Blut. Der hat Menschen ermordet. Unschuldiges Blut, was für viel, was für Leid war nicht dort in den Familien, im Volke Israel. Das Volk der Gerechten, das Volk der, Un, Die Unschuldigen, das Blut der Unschuldigen hat geflossen wie ein Fluss. Das war das Resultat. Das war die Frucht. Mit dem 12. will ich aufhören. Sie können das mal nachprüfen. Vielleicht finden Sie noch mehreres. Manasses, Manasses Sohn, nun das Enkelkind, Großkind, nach den 55 Jahren, denken Sie sich, 55 Jahre, solche Regierung. Dann starte, vielleicht hat das Volk gesagt, Gott sei Dank, oder die Gerechten, dass der tot ist. Manche Menschen sind ein größerer Segen, wenn sie von den Würmern gefressen werden, als dass sie lebendig sind. Dann kam sein Sohn und der artete nach seinem Vater und tat auch, was dem Herrn übel gefiel. Bis Gott sagte so, nun ist das Maß voll. Manasses Sohn, tat, was dem Herrn übel gefiel. Nun haben Sie ein Bild von der Frucht des Hiskias. Wie fühlen Sie nun noch darüber? Fühlen Sie noch danach, Gott zu danken und zu preisen, dass der Mann nicht gestorben ist, dem Gott die Chance, die Gelegenheit, das Vorrecht geschenkt hast? Bestelle dein Haus. Beschicke dein Haus. Mache dich bereit. Du wirst sterben und nicht leben. Aber das gefiel ihm nicht. Er weinte sehr. Er sagte, oh Herr, gedenke doch alle das Gute, was ich getan habe. Gedenke doch, lass mich doch nicht sterben. Und Gott sagte, gut denn, wenn du das willst, das tue ich. Ja, dann können wir sagen, ja, aber Gott hat ihn doch recht gerechtfertigt. Wissen Sie, dass es einen Vers gibt in der Bibel, es tut mir leid für die Deutschsprechenden. Psalm 106, Vers 15. In der deutschen Sprache ist das nicht so klar wie in der englischen Sprache. Ich möchte es Ihnen aber trotzdem lesen. Psalm 106, Vers 15, da heißt es, er aber, das ist Gott, gab ihnen ihre Bitte und sandte ihnen genug, bis ihnen davor ekelte. Gott erhörte ihr Gebet und gab ihnen so reichlich, dass es ihnen ekelte, wofür sie gebetet haben. So übersetzt wird das übersetzt in der Lutherbibel. In der englischen Bibel heißt es so, ich werde es Ihnen erst in der englischen Sprache sagen. God gave them their request. But sent leanness into their soul, and disease and death. Gott erhörte ihr Gebet, aber er sandte leanness. Lean ist Magerheit. Oder Dürre, Dürrheit. Aber das kann man wohl nicht übersetzen. Oder Leere, L-E-E, eine Leere. Er sandte eine Leere in ihre Seele. Etwas Oberflächliches, etwas Leichtes. Das Gegenübergesetzte von fast vom Reichtum oder vom Fettsein. Wenn eine Kuh fett ist, und das Gegenüber, denn the cow is lean, ist mager. Das sandte Gott in ihr geistliches Leben. Gottes Wort, ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, es sagt nur einmal in der Bibel. So etwas, darum gilt das nicht. Ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Die Erweckung in Südafrika ist eine Folge dessen, ist geschehen, als wir an den Punkt gelangen sind, wo wir sagten, so, jetzt verteidigen wir uns nicht selbst, wir rechtfertigen uns nicht selbst, Wir entschuldigen uns nicht selbst, wir lassen das Wort gelten als Gottes Wort, auch am heutigen Tage. Und da brach die Erweckung aus. Als wir sagten, die Bibel ist kein Märchenbuch, ist keine Münchhausen-Geschichte, sondern buchstäblich Gottes Wort, wenn auch der Buchstabe tötet und der Geist lebendig macht. Aber dieses ist das inspirierte Wort Gottes. Jesus hat auch nur einmal zu dem Nikodemus gesagt, du musst vom Neuen geboren werden. Und doch redet alle Welt davon, wir sollen wiedergeboren werden. Zwar redet man auch von der Wiedergeburt später, aber Jesus hat nur einmal das gesagt zu dem Nikodemus, du musst vom Neuen geboren werden. Aber die ganze Bibel ist davon, der Sinn davon, der Geist der Sache. Und hier heißt es, Gott erhörte ihr Gebet, er sandte aber eine Leere in ihre Seele. Sie wurden geistlich und geistlich arm, leer. Die Kinder Israels, die baten. Aber dann sandte Gott etwas. Sie freuten sich, aber nach dem ekelte es diesen Menschen. Können Sie nun verstehen, dass ich sage, eine ernste Warnung? Wenn wir das als Ganzes sehen, im Lichte der Zeit und der Ewigkeit und nicht kurzsichtig sind, dann können wir nicht anders als sagen, oh Herr, sei mir gnädig. Wenn ich etwas bete, Herr, was nicht nach deinem Willen ist, erhöre es nicht. Gehe nicht nach meinen Gefühlen, nach meinen Empfindungen, nach meiner Überzeugung, sondern nach deinem Willen, Herr. Und lasst uns das von dem Herrn Jesus lernen. Und nicht nur von ihm lernen. Wenn er in uns ist, wie wir gestern Abend gehört haben, Christus in uns, dann wird er auch in uns beten. Nicht mein, dein Wille geschehe. Nicht mein, dein Wille geschehe. Darauf kommt es an, lieben Freunde. Ob ihre Zukunft gesegnet und oder verflucht sein wird, kommt darauf an, ob sie jetzt den Willen Gottes annehmen, akzeptieren und den Willen Gottes walten lassen in ihrem Leben. Und nicht 50% und nicht 99%. Wie im Himmel, so auf Erden. So wie im Himmel, auch auf Erden. Und wenn Sie das nicht kennen, hier auf Erden, dann ist der Himmel nicht der rechte Platz für Sie, sondern die Hölle. Da gehören Sie hin. Wenn Sie nicht bereit sind, als Frau des Mannes und als Mann der Frau, und als Eltern der Kinder und Kinder der Eltern nicht bereit sind, in ihrem Leben den Willen Gottes 100% gelten zu lassen, dann sind sie nicht würdig und gehören nicht zum Himmel. Und wenn Gott ihnen zulässt, dann werden sie sehr ungemütlich dort fühlen. Sie werden schneller herausfliehen, als was sie hineingegangen sind. Denn im Himmel weht nur die Luft, dein Wille geschehe. Nichts anderes wird in Betracht genommen. Nichts anderes wird dort Raum gegeben. Sein Wille allein. Und er sagt, so, wenn wir beten, sollen wir beten, dein Wille geschehe. So wie im Himmel. Nicht sein und unser. Nein, unser in den Tod. Und wenn es uns zum Schwitzen bringt und wenn wir uns beugen müssen und wie Jesus, dessen Schweiß wie Blutstropfen auf den Boden fiel, wegen dem großen Kampf, er sagte, Herr, ich kann das nicht, lass diesen Kelch vorbeigehen. Aber denn nicht mein Herr, Vater, nicht mein, dein Wille geschehe, und wenn es den Tod kostet. Und weh sein Wille geschehen, denn weh der Augenblick, der größte Fluch gewesen und über die Menschheit gekommen und über ihn auch. In der ganzen Menschen und in der ganzen Geschichte der Ewigkeiten. Aber Gott sei Dank, gleich hat er hinzugefügt, warte nicht, was mein, koste es, was es wolle. Wenn das Blut auch herausbricht oder der Schweiß wie Blut auf den Boden tropft, nicht mein, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Sehen Sie, das ist das Entscheidende, Entscheidende. Nicht das Wunder geschehen, nicht einmal das Seelen gerettet werden an erster Stelle. Nicht, dass ich predige, nicht, dass ich ein Freier bin oder im Gefängnis. Das schadet nichts, ob ich lebe oder ob ich sterbe. Aber dass der Wille Gottes geschehe, darauf kommt es an. Darauf. Und keiner von uns sollte je beten, ohne hinzuzufügen, nicht mein, dein Wille geschehe. Alles, was wir sind, haben und in der Zukunft noch entgegengehen. Unter diesem Wort, nicht mein, dein Wille geschehe. Koste es, was es wolle. Nichts anderes. Gottes Wille. Nicht mir. Nicht wenige. Nicht etwas anderes. Um jeden Preis. Gottes Willen. Alles andere ist anathema. Verflucht. Es bringt nur den Fluch. Unsegen. Und wenn es auch ein Engel aus dem Himmel ist und eine Gebetserhörung. Selig ist der oder die, selig, wer sich dem Willen Gottes beugt. Ohne dem gibt es kein geistliches Leben, ohne dem gibt es keinen wahren Segen, ohne dem gibt es keine Erweckung. Ohne dem keine Seligkeit und keinen Himmel. Nicht mein, dein Wille geschehen. Und darunter soll unser ganzes Leben stehen. Und wenn es ein junger Mensch ist, der einen Partner sucht. Nicht mein, dein Wille. Und hat kein Recht, einen Partner zu suchen. Es sei denn, dass Gott sagt, tu es. Seid, was es wolle, Beruf oder was es auch da sein mag. Ein Leben, das nicht unter dem Willen Gottes steht, ist ein gottloses Leben, ein gräuliches Leben, ein satanisches Leben. Den möchte ich einen Satanisten nennen. Weiß nicht, wie ich das, was ich sagen soll, um Ihnen den Ernst der Sache zu zeigen. Sie können es nicht dulden. Sie können es sich nicht leisten, aus dem Willen Gottes zu leben. Das ist Gefahr. Nur Jesus, sein Wille. Es gibt kein anderes. Und Jesus auch. Der sagte, nicht mein, dein Wille geschehe. Wir können uns auch bäumen. Wir bäumen uns nicht gegen einen Menschen auf, gegen Gott. Das ist, was geschehen muss in unserem Leben. Und lieben Freunde, ein jeder soll sich dieses nun vor Augen stellen. Vergessen Sie nun andere Menschen. Wie sieht es in Ihrem Leben aus? Haben Sie schon ernst gemacht mit dem Willen Gottes? In Ihrem Leben kreist es sich um sich selbst, um Ihren Willen, Ihre Wünsche, oder den Willen Gottes. Und ob der Mensch in der Politik ist oder im Geschäft, ein Laie, ein Prediger, ein Pfarrer, ein Evangelist, es kommt auf den Willen Gottes an und nichts anderes. Davon hängt uns unsere Seligkeit ab. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. Herr im Griechischen heißt Kyrios, das bedeutet, ich bin sein Eigentum. das nicht von nichtiger Bedeutung, nicht von kleiner Bedeutung, dass ein Mensch sagt, ich bin sein Eigentum. Er sagt, ich kenne dich nicht. Und dann fährt er fort, es werden nicht die Herr sagen, ins Himmelreich kommen, nur die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und da können wir nicht zur Rechten, nicht zur Linken. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen Ausweg. Der Wille Gottes. Wir können nicht wählen. Wir haben kein Recht. Da ist keine andere Möglichkeit. Das ist der einzige Weg. Das ist die einzige Pforte. Es gibt keinen anderen Weg. Nun zum Schluss. Sie wissen, dass eine von denen, die von den Toten zurückkamen, die Lydia war, die hier unter uns ist. Wochenlang war sie auf ihr Stäbenlager, auf ihr Stäbebett. Alle Ärzte konnten nicht helfen. Später kannte man. Wir rangen, wir beteten um ihr Leben. Herr, lass sie nicht sterben. Wir hielten an die Verheißungen Gottes. Wir beteten, Gott, erbarme dich um sie. Bis der Tag kam, wo einige Christen sagten, wir haben schon lange gebetet. Wann kommen wir zu dem Punkt, wo wir Gott erlauben, dass sein Wille geschehe? Und die Eltern und die Verwandten sagten, Herr, dein Wille geschehe. Nun, wir wissen, dass Menschen, die heile sind und für Menschen beten, dass die sogar schwarz auf weiß geschrieben haben, Bücher. Wenn jemand um Heilung bittet, soll er nie beten, dein Wille geschehe. Weil dein Wille geschehe, tötet den Glauben. Lesen Sie mal amerikanische Glaubensheile Bücher. Da sagt man, bete nicht, dein Wille geschehe. That kills the faith. Das tötet den Glauben. Nun, Freunde, ich werde übereinstimmen. Das kann schiefgehen. Zum Beispiel, wenn ein Mensch sagt, ach, wenn es Gottes Wille ist, dass ich gerettet werde, wird er mich retten. Ich brauche mich nicht bekehren. Wenn es Gottes Wille ist, wie ein Baue, der unter dem Baum sitzt und wenn der Regen gekommen ist, man muss pflügen und pflanzen, dann sitzt er da, raucht seine Pfeife und trinkt seinen Bier und pflügt nicht und pflanzt nicht. Und er sagte, wenn es Gottes Wille ist, werde ich eine wunderbare Ernte haben. Daran glaube ich fest. Die anderen pflanzen ihre Kartoffel, ihren Hafen und so weiter. Er sitzt aber da unter dem Baum und genießt seinen Bier und raucht seine Pfeife. Wenn die Ernte kommt, die anderen werden ernten, er wird Dornen und Disteln ernten und Unkraut. Das soll man nicht tun. Das soll man nicht tun. Aber wenn man ernstlich betet, Herr, dein Wille geschehe. Lass dein Wille geschehen. Das ist die höchste Form des Glaubens. Das ist der höchste Standard. Einen anderen gibt es nicht. Das ist das Allerhöchste. Und als die Gotteskinder in Afrika in 73 sich beugten und sagen, Herr, hier ist die Lydia, dein heiliger Wille geschehe, da starb sie. Und dann brachte Gott sie wieder zurück zum Leben. Wie wunderbar, dass Gott unser Gebet nicht erhört hat, wäre sie nie gestorben. Gott wirkt über alle Menschen Vernunft und Verstand, weit hinaus über unsere Gebete und unseren Glauben. Nicht mein, dein Wille geschehe. Und das ist viel herrlicher. Das tut uns keinen Schaden. Das hat noch nie einen Menschen geschadet. Das ist der einzige sichere Weg. Das ist der Weg für mich. Das ist der Weg für Sie. Jung oder alt. Es gibt keinen anderen. Der Wille Gottes ist der gesegnete Weg. Aus dem Willen Gottes ist der ungesegnete, der verfluchte Weg. Möge Gott schenken, dass aus diesem Leben des Hiskia wir einiges lernen. Dass diese Stunde und dieser Abend dazu dienen möge, dass wir erfassen, dass Gottes Wille das Entscheidende ist in unserem Leben. Und dass wir wiederum beten, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Im Himmel, auf Erden, so wie im Himmel. Möge Gott uns das schenken. Lasst uns beten. Herr Jesus, du kennst einem jeden von uns. Du weißt, ob da sich etwas aufbäumt in unserem Leben. Du weißt, ob wir bereit sind, hundertprozentig uns zu beugen, deinem Willen gelten lassen, koste es, was es wolle, dass wir sagen, Herr, Fleisch und Blut darf nicht mitreden. Nicht einmal mein eigener Wille, nur dein Wille geschehe. Nicht der Wille meiner Frau, meines Mannes, meines Kindes, sondern der Wille Gottes. In meinem Leben, so wie im Himmel.